Dennoch, glaube ich, drängt sich die Frage eben doch auf. Wagen Sie einen Blick in die Zukunft in Bezug auf die Verhaltensweise Russlands, nicht? Wenn man mit den Georgiern spricht, die tun ja so, als würde Putin nichts lieber tun, als schon lieber heute oder morgen, als übermorgen seine Armeen schicken und Georgien einnehmen. Und deswegen sagen sie, ach, müssen wir unbedingt den Schutzschild der NATO haben. Also unser vorrangiges Ziel ist es, der NATO und auch der EU beizutreten. Ist die russische Position so? Sie schilderten ja, Sie sind Mediator und Konfliktpartei eigentlich in einem, respektive durchkreuzt sich das eine mit dem anderen. Aber sind die Russen so generell der Meinung, oder ist das Regime der Meinung, so wie es jetzt ist, kann man es eigentlich belassen, ja oder nein? Ja, ich sagte ja, wir sind alle keine Propheten, aber wir müssen es doch wissen von Ihnen.
Ja, also zumindest wird Russland immer wieder vorgehalten, dass es zum Beispiel in Sachen Karabach-Konflikt mit Sicherheit nicht daran interessiert ist, dass neue Kriege ausbrechen, dass da ein neuer Krieg ausbricht in seinem Sicherheitsvorfeld im Kaukasus, aber eben auch nicht unbedingt an einer Lösung dieses Konfliktes durch internationale Vermittlung, es sei denn, Russland tritt da als Hauptakteur auf, sondern der ungelöste Konflikt verschafft Russland Leverage, verschafft Russland Handhabung im Südkaukasus. Und insofern würde ich die Interessenlage Russlands in der Tat schon so mit dem Status quo, mit dem Status quo beschreiben. Und wir haben ja heute ich hätte gerne eine Frage noch gestellt an den Außenminister. Zum Teil ging es in die Richtung auch der Fragen, die Frau Tagliavini gestellt hat. In Armenien sehe ich eine gewisse Diskrepanz zwischen dem innenpolitischen Narrativ und dem außenpolitischen Narrativ. Im innenpolitischen Narrativ wird der Korruption, der Oligarchie, der Monopolbildung der Kampf angesagt. Nicht? Das ist die wichtigste innenpolitische Aussage. Im außenpolitischen Narrativ wird die Kontinuität angesagt, weiterhin gutes strategische Partnerschaft mit Russland. Nur beides gerät irgendwie in Konflikt zueinander. Wenn man bedenkt, dass Russland strategische Positionen in Armenien, in der Wirtschaft Armeniens besetzt. Und wenn man da wirklich Korruption bekämpfen will, kommt man automatisch mit Russland in einen Konflikt. Und der Konflikt ist ja schon da nach der Verhaftung oder nach dem Prozess nach der Einleitung des Prozesses gegen Kochayan. Gab es ja schon erhebliche Proteste in Russland. In den Talkshows wird bereits schon wieder behauptet, dass hinter der samtenen Revolution der Westen die westlichen Akteure stecken, nicht was Armenien ein Strick, was Unsinn ist und von Armenien strikt in Frage gestellt wird. Also insofern bleibt Russland eine enorme Herausforderung, nicht nur für die Außenpolitik der betreffenden Staaten, sondern auch für die Innenpolitik.
Vielen Dank. Ich glaube, damit öffnen wir jetzt schon die Runde und Fragen an Uwe Halbach. Bitte sehr, Heinz Huber.
Ich möchte eine Nachfrage stellen zu der Frage von Erich Kiesling an Herrn Halbach in Bezug auf diese Pässe, die ausgestellt werden von den Russen, neuerdings jetzt auch im Donbass in der Ukraine. Sehen Sie weitere Gebiete, vielleicht eben auch im Kaukasus, die so vereinnahmt werden, ganz langsam oder schnell durch die Russen?
Naja, also die georgische Seite spricht ja von der schleichenden Annexion oder von der Okkupation, nicht? Was ein bisschen heikel ist, weil die Gebiete selber sich nicht als okkupiert ansehen, nicht? Wenn wir mal auf Südossetien und Abchasien schauen, auf die Situation dort, dann haben wir doch einen Unterschied. Dann gibt es da deutliche Unterschiede. In Abchasien stößt die weitgehende Abhängigkeit von Russland bereits auf Unbehagen und auf einen gewissen Widerstand. Nicht? Da wird die eigene Unabhängigkeit betont von Georgien und nicht der Anschluss an Russland. Während in Südossetien die Lage anders ist. Südossetien hat ja überhaupt keine Ressourcen für Eigenstaatlichkeit, und ist zu 90% abhängig vom russischen Haushalt, vom Moskauer Haushalt. Und da gibt es auch starke Bewegungen, die sagen, wir wollen einen Anschluss an Russland, entweder als eigenes autonomes Gebilde oder in Vereinigung mit Nordossetien, mit der Nordkaukasischen Republik Nordossetien. Also hier sind die Unterschiede sind Unterschiede da, was das Verhältnis zu Russland betrifft. Aber in sämtlichen Staaten, die in Beziehung getreten sind zu Russland in Regionalformaten, wie der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft oder der CSTO, der sicherheitspolitischen Organisation, die von Russland geführt wird, in der auch Armenien Mitglied ist, gibt es auch Unbehagen unter den Teilnehmern. Unbehagen an zu weitgehender Abhängigkeit von Russland und Betonung der eigenen Souveränität.
Heidi Tagliavini.
Vielleicht nur in Ergänzung zu dieser Frage. Die Frage mit der Verteilung russischer Pässe an Bürger der ehemaligen Sowjetunion war auch ein Thema in unserem Untersuchungsbericht über den Krieg in Georgien 2008. Wir haben das völkerrechtlich untersucht und haben natürlich ganz klar festgestellt, das ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes, also eine Völkerrechtsverletzung. Das ist insofern einmal eine Feststellung, die aber dort problematisch wird, und das haben wir in der Ukraine, in der Ostukraine erlebt, wenn ein Parlament wie die russische Duma einen Gesetzesartikel verabschiedet, nachdem Russland seine Bürger im Ausland zu schützen beabsichtigt mit allen militärischen Mitteln. Und genau das Argument wurde dann eben genommen. In Georgien hat auch zum Teil in der Argumentation Russlands zu diesem Konflikt kam das zum Durchschein. Wir müssen unsere Bürger in Abchasien und Südossetien, die wir ja gerade erst geschaffen haben, müssen wir schützen. Jetzt diese Frage mit den Pässen hat eine Besonderheit im postsowjetischen Kontext. Die sowjetischen Pässe, die Sowjetunion hat sich 1991 aufgelöst, aber die Pässe waren noch gültig bis 2001. Und damit entstand für Konfliktregionen ein großes Problem. Abchasen wollten keine georgischen Pässe, aber sie waren Georgier, denn sie gehörten territorial zu Georgien. Wie löst man das Problem? Und ich kann einfach aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich war damals Leiterin einer UNO-Mission in Georgien und habe mich sehr bemüht mit den Vereinten Nationen, diese sogenannte Passportization, wir haben das im Bericht Passportization genannt, zu verhindern, also keine Fakten zu schaffen, die irgendwann einmal ein Problem werden könnten. Wir dachten nicht daran, dass es sich so entwickelt. Und ich habe leider damals von den Vereinten Nationen keine Unterstützung erhalten. Wir haben Modelle vorgeschlagen, also zum Beispiel einen georgischen Pass mit einem Stempel drin, der sagt, dieser Pass gibt keine Berechtigung, dieses Gebiet als georgisch zu nennen, oder es löst die Statusfrage nicht. Das wurde verworfen, auch verschiedene andere Modelle wurden verworfen, und die Idee eines Nansen-Passes, es gibt ja diesen berühmten Nansen-Pass, der im Kosovo zum Beispiel verteilt wurde, diese Idee wurde verworfen, obwohl sie vermutlich die Situation damals gelöst hätte. Und ich kann einfach hier beifügen, dass Moskau damals gar nicht besonders willig war, diese sowjetischen Pässe gegen russische umzutauschen. Das war jedes Mal eine Prozedur. Das hat erst im Nachhinein, auch mit der Ankunft von Präsident Putin an der Macht, wurde das zur Politik, dass das ja als ein Mittel der Kontrolle der Ränder der ehemaligen Sowjetunion genützt werden könnte. Und in der Krim gibt es das auch. Entschuldigung, das ist ein bisschen eine lange Erklärung.
Nein, nein, das ist hochinteressant. Und es, meine, die ganze Passgeschichte ist ja schon in eine nächste Phase getreten, weil Zelensky, also der ukrainische Neupräsident, der hat jetzt ja gekontert und der will jetzt ja auch ukrainische Presspässe den Russen anbieten. Also man muss mal sehen, wie viel das dann auswirken wird. Ja. Weitere Fragen bitte? Ja, bitte.
Wir sprechen die ganze Zeit über Nagorno-Karabach und wissen eigentlich nicht so viel darüber. Es wäre interessant zu wissen, leben in Nagorno-Karabach nur Armenier oder gibt es eine gemischte Bevölkerung? Wie ist der Zustand von dieser Bevölkerung in politischer Hinsicht? Die profitieren wahrscheinlich vom ökonomischen Vorteil von Aserbaidschan. Wollen die überhaupt zurück nach Armenien? Und was ist mit dem Gebiet, das hier auf der Karte einfach gepunktet erscheint, also die eroberten Gebiete? Es ist nicht sehr klar, was dort eigentlich passiert. Man redet immer über das, aber ich wäre sehr froh, Sie könnten ein bisschen Klarheit in die Sache bringen.
Ja, in der Tat, der Karabach-Konflikt sticht ja aus den, hebt sich ja von den anderen Konflikten deutlich ab, vor allem eben durch die, auch die, durch die, ja, die Konstellation der territorialen Streitobjekte. Bei den meisten anderen Konflikten geht es um das Sezessionsgebiet, das sich gelöst hat von einem Elternstaat, nicht? Also Abchasien von Georgien, Transnistrien von Moldova, während beim Karabach-Konflikt, es eben nicht nur um Bergkarabach geht, um Nagorno-Karabach, sondern eben auch um die Gebiete, 7 aserbaidschanische Provinzen in der Umgebung Bergkarabachs, die von armenischen Truppen kontrolliert werden, die unter, ja, unter der Kontrolle armenischer Truppen stehen. Und es gibt bei den sogenannten Basic Principles, was auf dem Tisch liegt an Kompromiss, an Regelung für den Karabach-Konflikt, die Aufforderung, dass sich die armenischen Truppen aus diesen Gebieten zurückziehen, bis auf den Latschin-Korridor, der den Karabach mit Armenien verbindet. Und Karabach ist weitgehend abhängig, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch weitgehend abhängig von Armenien, unterhalten, hat nur relativ beschränkte eigene Ressourcen und eigene Wirtschaftsverbindungen. Die Bevölkerung ist heute fast hundertprozentig armenisch. Nicht? Also Karabach ist noch ethnisch homogener als Armenien, als die Republik Armenien selber. Beim Ausgang des Konfliktes war das etwas anders. Da waren ungefähr 25 bis 30% auch aserbaidschanische Bevölkerung, die aus Karabach geflohen ist, vertrieben worden ist. Aber die eigentliche humanitäre Katastrophe für die aserbaidschanische Seite, was Flüchtlingsfragen betrifft, ist gar nicht so sehr mit Karabach verbunden, sondern mit den umliegenden Provinzen. Der Großteil der Displaced Persons in Aserbaidschan sind Binnenvertriebene aus diesen Provinzen. Insgesamt 600.000 oder etwas über 600.000. Die aserbaidschanische Seite behauptet, es sei sogar über 1 Million. Nicht? Also keiner kann diese Zahlen genau überprüfen. Die Situation ist die, dass in der Tat international seit 1992 UN-Resolutionen den Rückzug armenischer Truppen aus diesen Gebieten fordern, aber der armenischen Seite kaum zuzumuten ist, solange in Baku immer wieder militärische Rhetorik ertönt, solange in Baku immer wieder darauf hingewiesen wird, dass wenn dieser Konflikt sich nicht diplomatisch erledigt, und das steht ja nicht an, dass man dann auch auf die militärische Konfliktlösung setzt. Nicht? Insofern haben wir hier eine Situation, die so schnell nicht aufgehoben sein wird. International wird dieser Rückzug allerdings gefordert.
Noch eine Frage, eine letzte jetzt an Uwe Halbach von Uli Schmid und alles andere weiter während der Mittagspause beispielsweise. Uwe Halbach bleibt ja bei uns.
Ja, ich mache es ganz kurz. Etwas ein bisschen feuilletonistisch featurehaftes. Als ich das letzte Mal in diesen Regionen war, das ist sehr lange her, das ist über 20 Jahre her, da fiel mir auf, dass wenn ich mit Politikern und Vertretern der Gesellschaft gesprochen habe, dass die, nachdem sie dann fertig waren mit der Beschwörung der schweizerisch-georgischen und der armenisch-schweizerischen Freundschaft und der unglaublichen Gleichartigkeit dieser Länder, haben sie auch gesagt, eben sehr oft betont, ну вы знаете, конечно, Армения – это совсем европейская страна. Это совсем европейская культура, das Gleiche in Georgien, sehr betont, immer wieder diese Verbindung gemacht. Die Länder spielen heute in der UEFA mit, sie liegen tief in Asien. Wie hat sich das mit diesem Selbstverständnis entwickelt? Wenn ich mich recht erinnere, hat gestern der Herr, an dessen Namen ich mich jetzt nicht genau erinnern kann, betont, dass eben Armenien seine, asiatische Identität akzeptieren solle und darauf ausgehen solle. Dieses Schielen, dieses ewige sich mit Europa oder an Europa anlehnen, so wie Europa sein wollen, welchen Stellenwert hat das heute noch?
Ja, also in Georgien ist das ganz eindeutig so. Ich kann mich an den ersten Auftritt von Saakashvili in Berlin erinnern, 2004, als er zum Präsidenten gerade gewählt worden war. Da hat er im Hotel Adlon eine Rede gehalten und er wurde dann gefragt von Abgeordneten, ob sich Georgien zu den neuen Europäern oder zu den alten Europäern zählt. Damals ging das um Irak, um den Einsatz im Irak, um die Stellungnahme in Europa. Nicht? Und dann warf er sich in die Brust und sagte, weder neues Europa noch altes Europa, sondern ältestes Europa. Nicht? Also Georgien führt seine abendländische Zugehörigkeit bis in die Antike zurück. Nicht? Dabei wird dann ausgeblendet, dass die auf die georgische Kultur auch der Iran, auch persische Einflüsse erhebliche Rolle gespielt haben. Nicht? Heute ist da ein enormes Europa-Narrativ, das insbesondere unter Saakashvili gepflegt wurde, aber auch unter der neuen Regierung, der Regierungspartei vom georgischen Traum sehr stark betont wird. Und bei Armenien ist es ein bisschen anders. Armenien ist gewissermaßen weltverbunden. Armenien hat Diasporas in der ganzen Welt. Selbst in Indien gibt es in Manas, glaube ich, eine uralte armenische Gemeinde. Es gibt in Aleppo eine armenische Gemeinde. Und es gibt die größten. Ich meine, die Konstellation muss man sich eben vor Augen halten. In Armenien leben gerade heute 3 Millionen Einwohner etwa, während ungefähr 9 Millionen Armenier außerhalb des Landes leben. Nicht? Und wie gesagt, eben nicht nur in Europa, nicht nur in Frankreich, wo eine der größten armenischen Diaspora-Gruppen lebt, sondern weltweit, in den USA, in Russland und so weiter. Insofern ist die Identifikation Armeniens nicht so einseitig ausgerichtet auf Europa ausgerichtet wie die in Georgien.
Dann vielen Dank, Uwe Halbach. Man kann vielleicht noch anfügen, ja auch im Eurovision Song Contest spielen Sie eine Rolle. Ja, da tun ja die Aserbaidschaner immer so, als seien sie vollständige, vollkommene Europäer. Und auch wenn es um die Frage Europarat geht, dann sind die auch wahnsinnig europäisch und demokratisch und was weiß ich alles noch. Ja. Also das Narrativ ist da ein bisschen unterschiedlich und hält sich wohl nur in beschränkter Art und Weise an die Fakten. Danke, Uwe Halbach. Sie sind weiterhin bei uns. Freuen uns sehr.